Raketenangriffe, zerstörte Häuser, Menschen, die ihr Zuhause hinter sich lassen müssen. Das ist Alltag an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Die radikal-islamistische Hisbollah-Miliz greift seit letztem Oktober den Norden von Israel an, vom Libanon aus. Israel feuert zurück. Ein schwelender Konflikt. Oder droht bald ein offener Krieg. ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann war erst vor wenigen Tagen im Norden Israels unterwegs, direkt an der Grenze zum Libanon, um sich die Lage vor Ort selbst anzuschauen. Auch wenn dafür manchmal nur wenige Minuten reichen müssen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 3. Juli. Hallo Sophie.
Hallo Viktoria.
Another one.
Wir fahren im Auto Richtung Norden, gemeinsam mit dem israelischen Militär. In zivilen Autos, nicht in Militärautos, die man sofort als solche erkennen könnte. Und dann halten wir unterhalb von einem Ort namens Stula. Der liegt oben auf so einer Anhöhe, dadurch sehr exponiert. Und weil das da so gefährlich ist, treffen wir uns mit dem israelischen Militär etwas unterhalb von dem Ort, in einem Wald, geschützter.
Hi, I'm Jordan.
Hi, Sophie, nice to meet you.
Okay. Just a few minutes here of a briefing and some questions.
Dort legen wir dann die Schutzausrüstung an, also Helm und Weste.
And I'm going to show you some homes that are on the border that have been hit by anti-tank missiles from Hezbollah.
Und da sagt uns der Oberst, mit dem wir gleich in diesen Ort gehen werden, so, wenn ihr da jetzt reingeht, da zeigen wir euch zerstörte Häuser und wir werden da auf einer Anhöhe sein, die sehr exponiert liegt, ganz nah an der Grenze zum Libanon. Und da haben wir 3 Minuten Zeit. Länger können wir dort nicht sein, weil uns innerhalb dieser Zeit die Hezbollah erkennen kann und angreifen kann. Und deswegen haltet euch dran.
We have 3.5 minutes up there. That's the amount of time it takes for Hezbollah, who will be watching us, get their act together and decide to launch or not launch.
Okay, let's go.
Und dann setzen wir uns ins Auto, fahren weiter, schon in voller Montur und kommen in diesen Ort rein, auch am Anfang von diesem Ort, Militär. Also da kann man nicht einfach so reinfahren, die kontrollieren ein israelisches Militär. Und dann fahren wir da durch die komplett leeren Straßen. Das ist normalerweise so ein 300-Seelen-Ort, Landwirtschaft, so also ein kleines Dorf im Prinzip in den Bergen. Und die Menschen sind aber seit Monaten nicht mehr da, wurden aufgerufen, den Ort zu verlassen. Und dann fahren wir hoch zu dieser Anhöhe und parken auf einer Straße neben so einem Hühnerstall. Und da waren tatsächlich auch noch Hühner. Ich habe auch so jemanden gesehen, der sich da um die Hühner gekümmert hat. Also trotz allem, es gibt vereinzelt Menschen, die da hinkommen. Und dann hieß es so, okay, wir gehen jetzt zu diesen 2 Häusern auf dieser Anhöhe und ihr könnt da kurz drehen, aber 3 Minuten Maximum, dann sind wir da weg. Und daran müsst ihr euch halten. Und so war das auch. Also irgendwann haben die dann auch wirklich klar gesagt, so, wir müssen jetzt gehen. Hey, wir gehen jetzt.
Und als wie gefährlich hast du dann diesen Besuch dort wahrgenommen?
Also es ist zum Glück nichts passiert. Und deswegen haben die ja auch diese Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Aber wir haben schon gesehen, was das für eine Zerstörung verursachen kann. Also wir haben uns da 2 Häuser angeschaut, die auf dieser Anhöhe lagen. Und da sind Geschosse eingeschlagen. Da waren die Fenster zerstört, da lagen überall Scheiben rum. Da war ein Loch in der Wand, was da eben eingeschlagen ist. Die ganze Terrassenverkleidung, so ein Terrassendach ist runtergestürzt.
Und ganz generell, wie gefährlich ist die Situation derzeit eben nicht nur in Stula, in dem Ort, wo ihr wart, sondern überall entlang dieser Grenze zwischen Israel und dem Libanon?
Also letztlich ist das ja eine Situation, die es schon seit Monaten gibt, dass die Hezbollah beschießt, dass Israel in den Libanon dann reinschießt. Und das ist eine Situation, die sich durchaus intensiviert und verschärft. Fast jeden Tag schießt die Hezbollah Richtung Israel und auch an der ganzen Grenze entlang. Es gibt da Orte, die mehr getroffen werden, Orte, die weniger getroffen werden, aber mittlerweile auch mal weitergelegene Ziele. Also das sind die Angriffe der Hezbollah. Die haben im Prinzip am 8. Oktober angefangen, nach dem Terrorangriff der Hamas. Und das hat sich dann ausgeweitet. Und auch Israel beschießt im Libanon, sowohl in Grenznähe, aber auch tief im Libanon. Und spricht da von mittlerweile mehreren hundert Hezbollah-Terroristen, die man getötet habe, mehrere militärische Ziele, die man zerstört habe. Und es gab jetzt vor kurzem erst eine Datenanalyse von der Financial Times, die hat ausgewertet, wie die Zerstörung auf der libanesischen Seite ist. Und die sagen, naja, da gibt es mittlerweile so eine Art Korridor, 5 Kilometer entlang dieser Grenzlinie, der eigentlich unbewohnbar ist, wegen der Zerstörung, wegen israelischen Angriffen auch, auch wegen des Einsatzes von weißem Phosphor, der von Menschenrechtsorganisationen heftig kritisiert wird. Ich habe das israelische Militär danach auch gefragt, also zum einen nach dieser Pufferzone, zum anderen nach dem Einsatz vom weißen Phosphor. Und da wollten sie keinen Kommentar zu machen und haben gesagt, dass Human Rights Watch mit Blick jetzt auf den weißen Phosphor keine glaubwürdige Quelle sei.
Ja, weißer Phosphor, das ist ein Brandstoff, der auch in Kriegsmunition eingesetzt wird und schwere Verletzungen herbeiführen kann. Sophie, du bist hauptsächlich in Israel unterwegs. Du warst in den vergangenen Wochen mehrmals im Norden und du hast gesagt, einige Menschen sind dort in der Region trotz Evakuierungsanordnung. Wie gehen die denn damit um, mit dieser Bedrohung?
Ja, das ist ganz interessant. Ich war an einem Ort namens Shlomi, der ist auch sehr, sehr nah an der Grenze. Der hat normalerweise 9000 Einwohner. 1000 Menschen sind da, wieder oder nach wie vor, trotz allem.
Also grob ein Neuntel.
An sich wirkt das schon ziemlich ausgestorben. Wenn man da durch die Straßen fährt, ist da eigentlich kein Mensch. Aber eben vereinzelt dann doch. Also wir haben dann jemanden von der Gemeindeverwaltung getroffen, Albert Parzt. Und der hat uns berichtet, dass da so eine sogenannte Burkan-Rakete mal eingeschlagen ist. Und allein die Druckwelle von dieser sehr, sehr, sehr starken Rakete hat dafür gesorgt, dass mehr als 270 Gebäude beschädigt wurden. Das Problem ist, dass es oft Geschosse sind, die so Kurzstreckengeschosse sind, die nicht schnell genug erkannt werden können, die dann auch keinen Alarm auslösen. Das heißt, man kann sich oft nicht schnell genug in den Bunker begeben. Und die auch nicht von diesem Iron Dome, diesem Raketenabwehrsystem, von dem wir oft hören, abgefangen werden können. Und das macht halt die Lage da oben so besonders gefährlich.
Und das heißt, wie bereitet sich dann der Ort auf Angriffe vor? Geht das dann gar nicht?
Naja, trotzdem mit Bunkern, weil das ist natürlich immer noch der Hauptschutz. Die ganzen öffentlichen Bunker sind geöffnet und wir waren auch in einem dieser Bunker. Da geht man dann mehrere Meter in die Erde rein. Da ist dann so ein Raum mit Betonwänden und an den Wänden sind Klappbetten für 12 Personen in dem Fall. In der Mitte ein Tisch, da war ein Fernseher drauf. Es gab eine Belüftung, eine Klimaanlage, weil es ist echt warm da unten drin. Es gab auch ein Klo. Spülung hat funktioniert, haben wir ausprobiert. Darum kümmert sich auch dieser Gemeindeverwalter, dass das irgendwie alles instand gesetzt ist und erreichbar ist, offen für den Fall der Fälle. Und der hat uns auch gesagt, also im Worst Case müssen die Menschen in so einem Bunker Wochen zubringen können. Und dann würde die Gemeindeverwaltung die auch mit Essen und Trinken dort versorgen.
Also eine gefährliche Lage. Warum kehren dann doch so viele Menschen zurück in diese Orte wie Shlomi?
Ja, also dieser Gemeindeverwalter, er sagt den Leuten eigentlich, bleibt außerhalb dieses Gebiets, aber die Menschen kommen trotzdem zurück und er kann sie nicht verbieten. Und er sagt eben auch, dass er den Eindruck hat, man gewöhnt sich irgendwie an diese Situation, die aber eigentlich trotzdem sehr gefährlich ist. Auch wenn sie so eine Art neue Normalität ist. Und Wir waren an so einem kleinen Falafelstand, der offen hatte. Und da war ziemlich viel los. Also da waren ein paar Soldaten, die in der Region stationiert sind, aber auch sonst lauter Leute. Mhm. Und ich habe mich mit denen unterhalten. Und da war ein Mann dabei, der in der Landwirtschaft arbeitet. Shimon Biton heißt er. Und der hat zu mir gesagt, ein bisschen unsicher fühle ich mich hier schon, aber nicht so, dass ich nicht zurückkommen würde. Hier ist meine Arbeit, hier ist die Landwirtschaft, wir müssen uns drum kümmern. Soll die Hezbollah doch abhauen, wir hauen hier nicht ab. Also so eine gewisse Trotzhaltung vielleicht auch. Und also viele sind halt schon ganz klar in ihrer Haltung, das muss hier gelöst werden, die Menschen wollen zurückkommen und sei es, dass das Krieg heißt. Und da muss man sich aber auch immer überlegen, auch auf der anderen Seite des Grenzverlaufs, auch auf der libanesischen Seite, mussten sehr viele Menschen ihr Zuhause verlassen. Schätzungsweise irgendwas rund um 100.000 Menschen.
Ja.
Also dieses Schicksal, nicht in seinem Zuhause sein zu können, dass es dort sehr gefährlich ist, das ist für Zivilisten auf beiden Seiten ein Problem. Es gibt im Moment intensive Bemühungen von allen Seiten, irgendwie zu schauen, dass man vielleicht doch noch eine diplomatische, eine friedliche Lösung findet. Mhm. Sogenannte Shuttle-Diplomatie hört man da oft, also Politiker und Diplomaten, Diplomatinnen, die hin und her reisen zwischen Israel, Libanon. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, war gerade da.
Mhm. Eine weitere Eskalation wäre eine Katastrophe für alle Menschen
und
in der Region.
Man hört zwar immer wieder, eigentlich hat keiner ein Interesse an einer großen Eskalation.
No one wants to see escalation there. Israel doesn't. Lebanon doesn't. I actually don't think Hezbollah does.
Aber im Moment sieht's halt auch nicht nach einer Deeskalation aus.
Ich warne Hezbollah und Iran hier noch einmal ausdrücklich davor, in diesen Konflikt einzugreifen.
One rash move, one miscalculation could trigger a catastrophe that goes far beyond the border and frankly beyond imagination.
Eine Katastrophe, die weit über die Region und vielleicht sogar über die Vorstellungskraft hinausgeht. Das sagen UN-Generalsekretär Guterres, Bundeskanzler Scholz oder US-Außenminister Blinken und versuchen, auf beide Seiten einzuwirken. Schauen wir uns die beiden Seiten mal an und zuerst die Hezbollah, die vom Libanon aus auf Israel feuert. Welche Ziele verfolgt die Hezbollah?
Das ging am 8. Oktober los und da hat die Hezbollah sich ganz klar an die Seite der Hamas gestellt und die unterstützt. Und das auch immer wieder als Reaktion dann auch auf den Krieg in Gaza benannt, die Angriffe der Hezbollah. Aber wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, die Hezbollah ist eine militante Gruppe im Libanon, einer der Proxys, also Verbündeten des Iran, hat enge Verbindungen zu Hamas, Zielscheibe, Hauptfeind Israel, Zerstörung Israels. Das ist sozusagen schon seit langem das Programm der Hezbollah.
Mhm. Wie gefährlich ist die Hezbollah im militärischen Sinne?
Die Hezbollah wird als sehr gefährlich eingeschätzt. Die verfügt über ein sehr großes Arsenal von Raketen und verschiedenen Geschossen, auch sogenannte Lenkraketen. Und man geht davon aus, dass die ein sehr, sehr, sehr viel größeres Risiko für Israel darstellt als zum Beispiel die Hamas. Da wissen die Israelis ganz genau, das ist eine ganz andere Nummer, wenn die Hezbollah angreift, eben auch, weil sie durch den Iran unterstützt wird. Man geht davon aus, dass die Waffen über Syrien und den Irak vom Iran aus geliefert werden. Und die Hezbollah sagt selbst, sie hätte Waffen, um Ziele in ganz Israel anzugreifen.
Und der Ort Shtula, wo du erst vorgestern warst, da, wo ihr euch nur 3 Minuten aufhalten durftet, der liegt ja direkt an der Grenze. Die wird auch als blaue Linie bezeichnet. Das ist dort so eine Art provisorische Landesgrenze. Inwiefern spielt der aktuelle Grenzverlauf eine Rolle bei dem Konflikt?
Ja, genau. Die heißt übrigens auch blaue Linie, weil da so blaue UN-Kanister zur Markierung stehen.
Sag nochmal schnell, was ist ein UN-Kanister?
Metallkanister.
Okay.
Die blau angemalt sind.
Also ganz improvisiert.
Ja, also mittlerweile ist die natürlich nicht mehr so provisorisch, weil auch Israel da zum Beispiel in Teilen eine Mauer gebaut hat, Zaun und so weiter. Mhm. Man hat Tunnel der Hezbollah gefunden. Also das ist eine extrem gefährliche Grenze, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, auch wenn es offiziell keine ist. Und der ist halt immer wieder umstritten, dieser Grenzverlauf zwischen Libanon, zwischen Israel. Es gab dann eine UN-Resolution, 1701 heißt die, die vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet wurde 2006. Das sollte den letzten Libanon-Krieg, den Konflikt dort lösen. Mhm. Und das hat vorgesehen, dass sich die israelischen Truppen hinter diese Linie zurückziehen und dass UN-Truppen auf der nördlichen Seite, also auf der libanesischen Seite, stationiert sind und diese Region dort aber entmilitarisiert wird, also auch die Hezbollah entwaffnet wird. Und da sagen halt die Israelis, dazu ist es nie gekommen. Die Hezbollah war und ist auch innerhalb dieser Region, in der sie eigentlich nicht sein sollte. Mhm. Und die Libanesen sagen, ja, aber auch die Israelis halten sich nicht dran, weil die immer mal wieder auch im Libanon auf der anderen Seite angreifen.
Also die zunehmende Konfrontation, die Angriffe aktuell an der israelisch-libanesischen provisorischen Grenze, die haben eine Vorgeschichte, eine komplexe Lage. Du warst Anfang der Woche in der Grenzregion unterwegs mit der israelischen Armee. Wie agiert die in dieser Lage?
Ich habe mit Vertretern vom Militär gesprochen.
Okay. He's right. And I'm in what we call the home front command.
Oberstleutnant Iran, der war ein Vertreter des Home Front Command, also Heimatfront.
And our mission is to enable the civilians here to live as much as we can in normal life.
Die agieren sozusagen nach Israel rein und versuchen irgendwie zu ermöglichen, dass die Menschen dort im Norden sicher leben können.
They started to shoot. They started to shoot us and gave us brought us to the position that we need to protect ourselves.
Ich glaube, dem israelischen Militär ist im Moment wichtig, den Fokus auf diese zweite Front letztlich im Norden zu richten und zu zeigen, was dort an Zerstörung passiert, wie gefährlich das ist. Eben auch zivile Infrastruktur, also Häuser von Menschen, nicht nur militärische Ziele. Das war denen, glaube ich, sehr wichtig, das deutlich zu machen. Und wir waren da das einzige Kamerateam zusammen mit CNN, also der größte deutsche Sender, einer der wichtigsten amerikanischen Sender, zwei wichtige Länder. Ja, wir senden in zwei sehr wichtigen Länder für Israel, USA und Deutschland. Und ich glaube, sie wollten das deutlich machen, was da oben passiert.
Oh ja, hier ist ziemlich viel Brand gewesen.
Und ich habe den einen gefragt, so, wann ist denn eigentlich ein Punkt erreicht, wo Israel sagen würde, das sind jetzt so viele Angriffe, jetzt starten wir möglicherweise auch Bodeneinsätze. Und da sagen die natürlich nichts dazu. Also würden die mir jetzt nicht sagen, dann und dann und so muss es aussehen.
We cannot accept the same situation. Must be different.
Aber die Botschaft von denen ist schon klar, wir sind für alles gewappnet. Und haben hier viele Reservisten und sind hier gut ausgestattet. Und wenn es dazu kommen müsse, dann wäre man bereit.
So the situation must be changed.
Okay, also das heißt, du hast schon den Eindruck, aus Sicht der Generäle ist eine Bodenoffensive eine Option.
Eine Option ist das auf jeden Fall. Die Politik sagt immer wieder, also zum Beispiel der Verteidigungsminister Gallant, prioritär sei immer noch, dass man versucht, irgendwie eine diplomatische Lösung zu finden, aber man sei eben für alles bereit. Also die Rhetorik geht da so in unterschiedliche Richtungen, aber jetzt kam auch nochmal vom Iran die klare Drohung, man werde Israel auslöschen, wenn es da zu einem Krieg kommt. Also die Rhetorik ist gerade relativ aufgeheizt. Ob das dann wirklich bedeutet, dass da was passiert, schwer zu sagen.
Welche Signale kommen denn gerade aus der israelischen Politik, also vor allen Dingen von Ministerpräsident Netanyahu?
Bei Premierminister Netanyahu gibt es die einen, die sagen, naja, der will alles tun, um sich irgendwie an der Macht zu halten und wäre auch bereit, einen weiteren Krieg anzufangen, auch um sondern mal abzulenken von den Fragen rund um den 7. Oktober, welche Verantwortung auch er da trägt für das Versagen. Dann gibt es aber auch viele, und das finde ich, ist auch sehr plausibel, die sagen, naja, eigentlich hat er kein Interesse an einem weiteren großen Krieg. Der wäre nämlich verdammt gefährlich und damit hätte er wahrscheinlich mehr zu verlieren als zu gewinnen. Vor allen Dingen eben, wenn der Iran damit einsteigt.
Netanyahu also announced Israel is moving troops to its northern border with Lebanon, where the risk of war with the Iranian-backed group Hezbollah increases by the day.
Und im Norden Israels, im Grenzgebiet zum Libanon, beschießen sich Israels Armee und die libanesische Terrororganisation Hezbollah zuletzt immer heftiger. Und so hat Netanyahu zugleich erklärt, einen Teil der israelischen Truppen in den Norden zu verlegen.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is looking to the north. Netanyahu says that as the current phase of fighting in Gaza winds down, Israel will soon be able to deploy more and more forces along its northern border to prepare for confrontation with the Lebanese militant group Hezbollah.
Wenn wir uns die Rolle von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mal genauer anschauen, wie schätzt du das ein? Wie weit ist Netanyahu bereit zu gehen in diesem Konflikt an der Nordgrenze aktuell?
Also viele sagen, eigentlich würde ihm das mehr schaden als nützen. Die Gefahr ist zu groß, wenn man es mal im wirklich Big Picture sieht, dass es sehr, sehr gefährlich wäre, dass sich das dann wirklich zu einem großen regionalen Krieg ausweiten könnte, wenn der Iran da mit einsteigt, wenn die anderen Proxys, die anderen Verbündeten vom Iran im Irak, und wir hören auch zum Beispiel ja immer wieder von den Houthis im Jemen, also wenn alle die auch noch intensiver mit einsteigen könnten. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und die USA, die sichern zwar immer wieder ihre Unterstützung für Israel zu und auch im Falle von einer größeren Eskalation. Aber da gab es letzte Woche auch Stimmen, die gesagt haben, also wenn es zu so einer Dimension von Krieg kommt, dann würde das auch amerikanische Unterstützung nicht mehr schaffen, da Sicherheit von Israel garantieren zu können. Aber ansonsten, ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Und die große Angst ist natürlich immer, dass irgendwas das auslöst, was vielleicht gar nicht beabsichtigt war. Mhm. Also dass irgendwann mal die Hezbollah zum Beispiel was angreift, was dann wirklich was auslöst, was von so einer Dimension ist, dass Israel darauf aus seiner Sicht reagieren muss in einer härteren Art und Weise. Dass Israel was angreift, was eine härtere Reaktion provoziert. Im Moment, wie gesagt, sind wir noch bei diesem, im Englischen nennt man das Tit for Tat, also dieses Hin und Her in so einer Art Schlagabtausch. Und beide Seiten nutzen noch nicht ihr volles Potenzial. Und wenn sie das tun würden, dann wäre das eine komplett andere Dimension.
Mhm. Benjamin Netanyahu hat Mitte Juni das Kriegskabinett in Israel aufgelöst. Entscheidet er jetzt allein über weitere militärische Schritte?
Nein. Also der berät sich vor allen Dingen mit seinen Sicherheitsberatern, auch aus dem Militär, die spielen eine große Rolle. Und dann gibt es nach wie vor das Sicherheitskabinett. Da sind andere Minister noch mit drin. Also da sprechen schon auch noch andere mit.
Benjamin Netanyahu steht ja derzeit innenpolitisch in Israel sehr unter Druck. Es gibt viel Kritik und er versucht, sich an der Macht zu halten. Welchen Einfluss könnte das auf die weitere Entwicklung haben?
Ja, also es dreht sich im Prinzip immer wieder um dieses Thema Sicherheit für die Menschen im Norden. Wie können die in ihre Häuser zurückkehren? Wie ist Leben da wieder möglich? Und daher kommt natürlich sehr viel Druck. Und dann gibt es Teile seiner Regierung, der rechtsextreme Finanzminister Smotrich, der jetzt nochmal da sich sehr klar positioniert hat und gesagt hat, wir brauchen einen klaren, entscheidenden Krieg. Mhm. Und dann heißt es immer wieder, ja, Netanyahu steht unter dem Druck von seiner Koalition. Also der ist angewiesen natürlich auf diese ultrarechten bis rechtsextremen Teile seiner Koalition. Andererseits muss man auch sagen, auch die sind ja angewiesen auf diese Koalition. Mhm. Auch die haben eher wenig Interesse daran, dass diese Koalition zerbricht, weil das auch ihre Möglichkeit ist, als Minderheit Teil einer Regierung zu sein und mitzuregieren.
Was würdest du sagen, inwiefern ist Netanyahu in diesem Konflikt getriebener oder ist er Treiber?
Also traditionell hat man immer gesagt, Netanyahu ist eigentlich nicht jemand, der eigentlich so interessiert ist an großen Kriegen und der auch nicht so ein entscheidungsfreudiger Politiker ist. Jetzt haben wir mehr als 8 Monate Krieg in Gaza. Wir haben die Situation im Norden vom Libanon. Beides vollkommen ungelöst und ohne klare Perspektive. Im Gazastreifen vollkommen unklar, wann dort eigentlich ein Ende des Kriegs sein wird, wie dieses Ende definiert ist. Da sagt Netanyahu immer ja, das Ziel ist die Zerstörung der Hamas und die Befreiung der Geiseln. Da sagt mittlerweile auch das Militär, das sind eigentlich keine erreichbaren Kriegsziele in der Art und Weise. Also da ist unklar, wie es da weitergehen wird. Und auch im Norden ist es ja ein ungelöstes Problem.
Mhm. Du hast gesagt, eins der Ziele von der Hisbollah ist die Unterstützung der Hamas und die Unterstützung von Gaza in diesem Konflikt. Wenn jetzt der Konflikt in Gaza beendet wäre, würde das dann auch bedeuten, dass die Hisbollah aufhört, Israel anzugreifen?
Davon geht man zumindest in beiden Teilen aus. Also das war bei der letzten Waffenruhe so und die Hisbollah hat ihre Angriffe auch immer wieder in Zusammenhang gestellt mit dem Krieg in Gaza. Also ist die Annahme schon, dass wenn der Krieg in Gaza zu Ende geht, dass es möglicherweise auch diese Front im Norden beruhigt. Es kann auch sein zum Beispiel, das ist auch so eine Hoffnung, dass wenn das israelische Militär jetzt aus Rafah im Süden vom Gazastreifen abzieht, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, auch für die Hisbollah, sich ein bisschen zurückzuziehen von Angriffen im Norden, aber schwer zu sagen.
Hm. Und welche Chance siehst du für einen von Diplomaten ausgehandelten Kompromiss zwischen Israel und dem Libanon?
Ich glaube, die Hoffnung ist bei vielen natürlich immer da, aber also es ist schwer zu sagen, wenn man sich anschaut, wie viele da gerade hin und her reisen und versuchen, irgendwie eine Art von Einigung hinzukriegen. Israel sagt ganz klar, diplomatische Lösung nur, wenn das bedeutet, dass die Hisbollah sich aus diesem Grenzbereich zurückzieht, der eben auch von dieser UN-Resolution so vorgesehen ist. Und es tut die Hisbollah nicht. Es gibt viele Anstrengungen, bisher ohne Erfolg.
Danke, Sophie.
Sehr gerne.
Sophie von der Tann aus dem ARD-Studio Tel Aviv hat uns von ihren Eindrücken aus der Grenzregion zwischen Israel und dem Libanon erzählt. Und von der Gefahr eines neuen Kriegs, der vieles ändern würde. Folgenautor ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet haben Jasmin Brock und Christian Schepsmeier. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Fabian Zweck und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und wenn ihr mehr Infos wollt, der Podcast Lost in Nahost ordnet für euch die Hintergründe ein. In 7 neuen Folgen ergründet Host Ann-Kathrin Wetter, wie es zu der Gewalteskalation kommen konnte und erzählt am Beispiel von Schicksalen aus Israel, dem Gazastreifen und dem Westjordanland, wie es den Menschen in der Region seit dem 7. Oktober geht und wie sie und ihre Familien seit Jahrzehnten durch den Konflikt geprägt wurden. Lost in Nahost, die Story, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Den Link legen wir euch in die Shownotes.